Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Bibi Jones, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich glaube, Sie muss man nicht erklären, für all die, die Ihren Namen dennoch nicht gehört haben sollten. Sie sind Schwedin mit internationaler Karriere als Sängerin, als Schauspielerin, als Moderatorin und auch als Malerin. Welcher Leidenschaft gehen Sie denn aktuell nach?
Im Moment lebe ich. Das ist meine große Leidenschaft.
Weil das Leben vielleicht während all dieser Karrieren, die Sie gemacht haben, zu kurz gekommen ist?
Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist so schön, keine Termine zu haben und zu sehen, ich kann jeden Tag so gestalten, wie ich es gerade will.
Also Sie genießen auch, Zeit für sich zu haben.
Das tue ich, ja.
Wir hören mal kurz rein in einen Ausschnitt Ihrer Karriere als Sängerin, ein kleiner Ausschnitt Ihres Schaffens, Bibi Jones.
Okay.
Die Blumen sind für Bella Binda, Bella Binda, Bella Binda. Die Blumen sind für Bella Binda, Bella Binda geschickt.
Papa liebt Mambo, Mama liebt Mambo.
Bibi Jones in SWR1 Leute, wenn Sie sich da gerade hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Also wo ich Bella Bimba höre, dann wird es mir ein bisschen kribbelig. Weil durch Bella Bimba werde ich immer Schlagersängerin genannt, obwohl Bella Bimba ein Volkslied ist.
Ärgert Sie das?
Das kann ich nicht sagen, denn diese Schublade hat mir so viele Türen aufgemacht. Ich habe dadurch einen Namen gekriegt. Ohne diesen Namen hätte ich wahrscheinlich keinen Film mehr gemacht und vieles nicht gemacht. Also es ist das gut so, wie es ist.
Wie gucken Sie jetzt im Nachhinein da drauf? Ist es angenehm, sich zu hören? Sind Sie noch nach wie vor kritisch? Wie ist es?
Natürlich bin ich kritisch. Aber ich muss feststellen, vieles, was ich vor vielen Jahren gemacht habe, da war ich nicht zufrieden, wo ich es abgehört habe. Aber wenn ich es heute höre, muss ich feststellen, dass es doch ganz gut war.
Ja, und das ist ja schön, wenn man das dann im Nachhinein auch sagen kann.
Genau.
Wir hatten telefoniert, da waren Sie gerade dabei, Ihre Glückwünsche durchzugucken. Die Glückwünsche zum Geburtstag. Haben Sie inzwischen alles durchgesehen?
Ich bin damit fertig, ja. Das war ziemlich viel.
Das glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, dürfen wir es sagen, was für ein Geburtstag es war?
Ja, natürlich.
Also den 90. Geburtstag. Welche Glückwünsche haben Sie da überrascht? Da kamen wahrscheinlich von überall her aus der Welt.
Es kamen ziemlich viele per Mail. Ich habe versucht, denen zu antworten, um mich zu bedanken, denn das müsste man machen. Aber das war ziemlich viel Arbeit.
Wie sah denn die Geburtstagsfeier aus?
Ich habe den 90. nicht gefeiert. Ich habe meinen letzten Tag als 89-Jährige gefeiert. Und zwar auf Gut Eidebichel. Das ist so ein Gnadenhof für Tiere. Da gibt es mehrere. Da gibt es ja in Iffeldorf in der Nähe von München. Dort habe ich Freunde zu einem Lunch eingeladen. Ich durfte da einen großen Saal haben. Und bin ja befreundet mit Frau Gruber, die Inhaberin von der Gruber Schönheitsfarm, wo ich seit 55 Jahren hingehe. Und sie hat mir ihren tollen Koch geschenkt.
Ja, okay.
Der Michael Fell, der wirklich fantastisch gekocht hat und vor allem auch fürs Auge. Viele hatten Hunde mit, viele hatten kleine Kinder mit. Ich hatte eine kleine Band engagiert und Michael Schanze war da, hat gesungen. Meine russische Freundin Marsha Dmitrieva, klassische Pianistin, hat wunderschön klassisch gespielt. Es war eine herrliche Stimmung, das war so wie ein Familienfest.
Ja, es klingt nach einem rauschenden Fest.
Ja.
Sie haben eine internationale Karriere als Sängerin und Schauspielerin gemacht. Mit Anfang 20, da hatten Sie Ihren ersten Auftritt in Deutschland, damals beim Unterhaltungsorchester, so hieß das, des SDR, Anfang der 50er. Wissen Sie noch, wie Sie das damals hier erlebt haben?
Oh ja, das werde ich nie vergessen. Ich habe Aufnahmen gemacht mit dem neu gegründeten Orchester Erwin Lehns. Ich war der erste Solist und ich weiß ganz genau, was ich gesungen habe. Da gab es ein amerikanisches Lied, das hieß The Common Paper Polka. Da wurde so auf dem Kamm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen,
ja, also wie auf
ein Papier über den Kamm und da und dann kam noch ein Text dazu. Ganz albernes Lied.
Wenn Sie heute sagen, albernes Lied, gab es das früher häufig, wo Sie heute im Rückblick sagen, Mensch, was waren das für alberne Lieder damals?
Es gab schon sehr alberne Lieder. Ich habe ja auch in Schweden, habe ich 1948 meine erste Schallplatte in Schweden gemacht.
Ja, ich glaube, Sie haben schon mit 13 den ersten Gesangswettbewerb gewonnen.
Das war in meiner Heimatstadt, ja.
Wie lief das damals?
Es gab in Schweden ein Ensemble von jungen Leuten, das hieß Vårat Gäng, unsere Bande. Und das waren sehr begabte junge Musiker und Sängerinnen. Niemand war über 18. Und ich kannte das ganze Repertoire von denen, das waren meine Idole. Und ich habe eins von den Liedern von denen gesungen. Und mitten in meinem Vortrag ging das Mikrofon kaputt. Und da kam ein Techniker, kniete vor mir und fummelte darum. Und ich sang weiter und weiter und habe mich nicht um ihn gekümmert. Das werde ich nie vergessen. Aber ich habe gewonnen.
Ja, aber da haben Sie schon gezeigt, Sie sind ein Profi und lassen sich von nichts irritieren.
Nein, damals war ich kein Profi.
Aber ist es richtig, dass Sie da heimlich gesungen haben, damit Ihre Eltern erstmal davon nichts mitbekommen?
Nee, die Eltern haben das gewusst, aber ich in der Realschule wurde ich Mitglied in so einer Revue-Truppe. Aber mein Rektor in der Schule wollte das nicht. Ich durfte das nicht. Und da habe ich unter einem anderen Namen gesungen.
Okay. Und ja. Wie lang ging das gut?
Ach, das war nicht allzu lange.
Bis es dann rauskam?
Ja. Naja, das kam nicht raus. Also ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich war dann fertig mit der Realschule und da ging ich nach Stockholm und da konnte ich unter meinem Namen singen.
Ja, und Sie sind nach Stockholm gegangen, aber erstmal nicht als Sängerin, sondern sind auf eine Modehandwerksschule gegangen.
Ja, ich bin auf eine Kunstschule gegangen, um zeichnen. Ich wollte Modezeichnerin werden. Dazu musste ich auch in einem Nähatelier arbeiten. Ich habe ja ein Diplom als Zuschneiderin. Mhm. Und da musste ich, 2 Wochen habe ich es ausgehalten in so einem Nähatelier. Da habe ich jeden Tag an einem grünen Kleid 2 Knöpfe hier oben nähen müssen. Es war grauenvoll.
Das war die Tagesaufgabe?
Ja, ja.
Okay, so kann man den Tag auch rumbringen. Sie haben auf Ihre innere Stimme gehört. Ja. Vielleicht war die ein guter Kompass.
Ja.
Inwiefern hat die Sie auch immer an den richtigen Ort gebracht?
Und wie, das weiß ich nicht, wie das passiert ist. Aber ich habe einfach intuitiv beschlossen, wohin ich gehe. Also zum Beispiel, wo ich nach Amerika ging, das war ja das Entscheidende.
Da waren Sie Anfang 20.
Als ich 4 Jahre alt war, kam mein Vater nach Hause mit einem Seemann, den er irgendwo kennengelernt hatte. Der hat gleich zum Essen eingeladen. Und dieser Seemann hat mir von der ganzen Welt erzählt. Und ich habe gefragt, wo Amerika liegt. Ich hatte da schon Filme gesehen mit Shirley Temple und Judy Garland. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich wusste, das ist Amerika. Und dieser Seemann nahm mich bei der Hand, ging raus vor die Tür und zeigte nach Westen. Und ab dem Moment schielte ich immer in diese Richtung.
Da gab es so eine Sehnsucht nach Amerika.
Ja, ja. Ich musste nach Amerika. Ich wusste, dass ich nach Amerika muss. Und eines Tages kam eine entfernte Verwandte von meiner Großmutter mit ihrem Mann nach Schweden, die ich nicht kannte. Und ich habe denen erzählt, dass ich nach Amerika möchte. Und die haben gesagt, ja, wir helfen dir mit allen Papieren und allem. Und ich habe emigriert. Mit 22 Jahren bin ich alleine nach Amerika.
Und Sie hatten dort dann auch einen Plattenvertrag?
Nein, hatte ich nicht. Das kriegte ich.
Ja.
Also durch merkwürdige Zufälle. Es würde viel zu lange Zeit dauern, das alles zu erzählen.
Aber das interessiert mich, wie kommt man in Amerika an, erstmal mit nichts und schafft es dann, auch dort mit seiner Leidenschaft der Musik nämlich erfolgreich zu werden?
Ja, naja, ich kannte in New York einen schwedischen Sänger, der auch überall Auditions gemacht hat und reinkommen wollte. Und er hatte eine Managerin. Diese Managerin hatte eine Freundin und sie war verheiratet, die Freundin war verheiratet mit Gordon Jenkins. Das war ein ganz bekannter Komponist und Arrangeur und er war Musical Director für Decca Records. Und ich durfte bei ihm vorsingen. Und er wollte mich gleich unter Vertrag nehmen. Aber ich hatte in Schweden einen Vertrag mit His Master's Voice. Und das wäre dann in Amerika RCA Victor. So dieser Gordon Jenkins, Er rief bei RCA Victor an und sagt, ich habe hier eine Schwedin, die möchte ich produzieren, aber ihr habt ein Vorrecht. Und so habe ich mit RCA Victor einen Vertrag gekriegt, die hat mich nie gesehen, die hat mich nie gehört. Und diese fantastische Gordon Jenkins gab mir $2,000 und sagte, hier Mädchen, lass dir Arrangements schreiben, kauf dir Bühnenkleider, fang an zu arbeiten und du kannst es irgendwann mal zurückzahlen.
Sie haben auch ein Album mitgebracht, was Sie produziert haben, nämlich in Baden-Baden,
ja.
Aber nicht mit deutschen Volksliedern, sondern mit schwedischen Volksliedern.
Genau.
Da gibt es ein ganz besonderes Volkslied drauf, nämlich die Nummer 2, Lapp Nils Polska. Welche ja. Geschichte gehört dazu?
Ja, das ist eine Geschichte. Lapp Nils war ein sogenannter Trällerer, hieß es auf Schwedisch. Das waren Menschen, glaube nur Männer, die wurden engagiert zu Hochzeiten und so, wo nicht genug Geld für ein Orchester war zum Tanzen. Da haben die einen Treller bestellt. Der saß auf einem Stuhl, stampfte den Takt mit dem Fuß und hat einfach getrellert.
Alle Tage wie Ring, alle Tanze wie Ring. Alle Tage wie Ring, alle Tanze wie Ring. Ella Store på Hella.
Und diese Lieder, die sind, also die swingen. Das ist die schwedische Jazzmusiker haben, also der schwedische Rundfunk ist rumgefahren und hat diese Trällere aufgenommen, Gott sei Dank. Und da haben schwedische Jazzmusiker haben dazu Rhythmus gemacht. Das stimmt alles und das swingt und das ist fantastisch.
Also ein großes Stück Kulturgut.
Ja, ja.
Gibt es diese Tradition heute noch? Manchmal blühen alte Traditionen wieder auf?
Ich weiß nicht, wie das in Schweden ist, aber ich war im Sommer, habe ich im Nordschweden eine Art, wie soll man sagen, Festival besucht, nur mit alter Musik, aber richtig alte Musik. Und da durfte Band, kleine Bands kommen und das war ein riesengroßes Areal und in jeder Ecke spielte eine Band diese uralten Lieder, die sehr interessant sind, die sehr musikalisch sind. Und das war, also die versuchen schon, das aufrecht zu erhalten, glaube ich.
Wie geht es Ihnen dann als Sängerin? Steigen Sie dann direkt ein und singen mit?
Nein, ich würde gerne, aber ich singe ja nicht mehr.
Aus welchem Grund?
Ich gefalle mir nicht mehr.
Das heißt, Sie haben einen hohen Anspruch.
Meine Stimme macht nicht mehr, was ich will.
Wann haben Sie das festgestellt, dass es so ist?
Oh, das ist jetzt, es ist vielleicht 4, 5 Jahre her. Da habe ich einfach Schluss gemacht. So wie viele Leute aufhören zu rauchen, okay. Und so war es auch mit dem Singen.
Wie schwer ist das, wenn so eine große Leidenschaft mit dem Singen auch verbunden ist, zu sagen, ich mache damit jetzt Schluss?
Es geht ganz gut. Also ich weiß es nicht, wie das kommt, aber ich finde, es ist gut so, wie es ist. Wie es ist, jetzt besteht nur Sachen, die ich gut finde und ich wollte nichts Schlechtes machen. Ich wollte nicht, dass die Leute sagen, naja, für eine 80-Jährige singt sie ja noch ganz gut. Das wollte ich nicht.
Wie ist das, wenn Sie unterwegs sind? Sie müssen, glaube ich, permanent auch weiter Autogramme geben, ne?
Nein, nicht immer, aber ich bin nie sicher, ob mich jemand erkennt. Ich kriege immer noch Autogrammwünsche mit der Post, aber es hält sich in Grenzen.
Sie haben mal gesagt, Sie sind keine Rampensau.
Nein, bin ich nicht.
War das dann schwer, auf die Bühne zu gehen?
Ja, das musste ich lernen, wie eine Technik. Als ich klein war, habe ich immer gesungen, wo wir Besuch hatten, denn da kriegte ich was in meine Sparbüchse. Und ich musste mir ja alles selbst bezahlen, wenn ich eine Puppe oder was haben wollte. Ich musste es erarbeiten. Und das ist auch ganz gut so. Naja, auf jeden Fall, ich habe gesungen und da habe ich mich unter den Tisch gesetzt und habe die Tischdecke runtergezogen.
Damit sie niemand sieht.
Nee.
Und dann gab es irgendwann die große Bühne, auf der Sie so viele Jahre bestehen konnten. Und es gibt noch weitere Leidenschaften, auch als Malerin haben Sie Karriere gemacht. Wie kam diese Leidenschaft als Malerin? Da haben Sie auch viele Ausstellungen gemacht.
Ich habe als Kind sehr gerne gemalt. Ich hatte in der Schule auch eine sehr gute Kunstlehrerin. Und ich kam ja nach Stockholm, nach der Realschule, weil ich wollte Modezeichnerin werden. Und da war ich auch auf einer Kunstschule, aber nicht lange. Ich fing an zu singen und vergaß das Ganze. Und dann 1975 habe ich gerade im Keller entrümpelt. Und da habe ich einen alten Malerkasten gefunden. Es war nicht meine, da hat jemand da vergessen. Und ich machte den auf und dieser Geruch von den Ölfarben, das ist ein besonderer Geruch. Und da kriegte ich plötzlich Lust, wieder zu malen. Da fing ich an. Und dann habe ich in Salzburg, da hat Kokoschka hat was eingerichtet, so Kurse über 5 Wochen. Da bin ich hin, 1981 war das. Und da habe ich jeden Tag Aktzeichnen gemacht. Und das ist sehr gut. Das ist so wie Tonleiter singen. Mhm. Und naja, so fing ich wieder an zu malen.
Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Daraus hat sich ein ganz besonderer eigener Stil entwickelt.
Ich male sehr realistisch, aber dann surrealistisch. Ich liebe es, die Wirklichkeit auf den Kopf zu stellen. Aber man sieht genau, was es ist.
Was ist das für eine Seite in Ihnen, die das hervorholt?
Vielleicht mein Humor.
Und wie wichtig ist der Humor auch, um so ein Leben auf der Bühne auch durchstehen zu können?
Also Humor ist für alles das Allerwichtigste. Man muss über sich selbst lachen können vor allem. Und das ist sehr gut. Auch wenn es schwere Zeiten sind, muss man versuchen, möglichst viel mit Humor zu nehmen oder zu sehen.
Ja, wenn Sie die schweren Zeiten ansprechen, Sie haben ja auch den Krieg erlebt. Wie haben Sie den Krieg wahrgenommen?
Sicher nicht so schlimm wie die Menschen hier in Deutschland. Da war alles rationiert. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Kunsthonig, der schmeckte grauenvoll. Und wir hatten Lebensmittelkarten für Fleisch und für alles Mögliche, denn es gab wahrscheinlich keine Importe. Aber wir haben keine Not gehabt. Es war nicht so schlimm. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, wo ich das erste Mal nach Deutschland kam. Das war nach Stuttgart, 1951. Da bin ich nach Frankfurt geflogen und dann mit dem Zug hierher. Und als ich hier in die Stadt, da sah ich die Ruinen, da sah ich die Häuser mit Löchern überall. Also da habe ich eingesehen, wie schlimm das gewesen sein muss.
Und dann sind Sie in eine Welt gekommen mit Liedern, die eine schöne Welt dargestellt haben in dieser Branche. Haben Sie da diese Sehnsucht auch nach dem Krieg in den Menschen und die Sehnsucht nach einer heilen Welt spüren können in der Musik?
Vielleicht ich selbst nicht so sehr wie mein Publikum. Denn ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die 50er Jahre miterleben durfte, weil die Menschen waren voller Träume. Die waren so glücklich, dass der Krieg zu Ende war. Die wollten was aufbauen. Sie hatten Energie und niemand hat gemeckert.
Sie leben gerne allein und sind auch gerne allein. Sie waren 2-mal verheiratet in Ihrem Leben und hatten auch viele Beziehungen. Ich glaube, Sie werden ganz oft darauf angesprochen.
So viele auch nicht.
Wie viele waren es?
Insgesamt, also die erste Ehe, die zählt gar nicht. Die wurde ja quasi annulliert. Also das,
mit einem Amerikaner war das?
Ja, ja, genau. Dann war ich mit Michael Pfleger verheiratet. Der ist ja in Stuttgart bekannt. Und wir wurden 1968 geschieden, also wir lebten auseinander 8 Jahre und haben uns dann scheiden lassen.
Er wurde dann glaube ich, der Mann von Wenke Möhre?
Wenke Möhre, ja. Dann war ich 16 Jahre mit dem Musiker Rob Pronk liiert. Und danach war ich 13 Jahre zusammen mit einem klassischen Pianisten.
Haben es Männer an der Seite einer so erfolgreichen Frau schwer?
Ich glaube ja. Ich bin überzeugt, dass das schwer ist.
Was für Situationen können Sie benennen, wo Sie es gespürt haben?
Nee, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und versucht, hineinzufühlen, wie es für einen Mann ist, eine Frau zu haben, die in Rampenlicht steht, wo alle mit ihr Fotos machen wollen. Und für einen Mann kann das nicht schön sein.
Warum?
Ja, ich glaube, die Männer heute sind ein bisschen anders. Die jungen Männer, glaube ich, haben eine ganz andere Einstellung. Ja, das Männliche, die Männer wollen Macht haben, das liegt in dem Männlichen. Ich weiß es nicht. Sagen Sie mir, wenn Sie es wissen.
Ja, vielleicht muss man drüber philosophieren, um
ja, kann sein.
Zum Schluss zu kommen. Ja. Aber Sie sagen, heute ist es vielleicht anders. Sie hatten einen Partner, der war 40 Jahre jünger.
Ja.
Da sind Sie wahrscheinlich auch eine Trendsetterin. Weil wenn man allgemein mal draufschaut, gibt es heute häufiger auch Beziehungen, wo Frauen jüngere Männer haben.
Ja. Ja.
War das dennoch etwas Schwieriges, weil es eben nicht so in das klassische Bild reinpasst?
Das war für mich sehr schwierig, weil die ganze Presse hat sich auf mich gestürzt. Das wollte ich ja nicht. Aber und viele Journalistinnen haben gesagt, Frau Jones, Sie sind ein Vorbild. Ich wollte überhaupt nicht Vorbild sein. Aber das war eigentlich meine beste Beziehung. Denn dadurch, dass er Musiker war, da, er hat von mir ein bisschen mehr über Jazz kennengelernt und durch ihn kriegte ich mehr Einblick in klassische Musik.
Ja, ein guter Austausch dann,
ja,
ein
gemeinsamer Austausch. Ja.
Darf ich so weit fragen, woran die Beziehung dann zerbrochen ist?
Er hörte auf zu spielen, weil die Konkurrenz so groß ist. Er wusste, dass er davon nicht leben konnte. Und er hat dann mit Freunden ein IT-Unternehmen gegründet und war Tag und Nacht beschäftigt und so haben wir uns auseinandergelebt.
Ja, weil vielleicht auch dieses Bindeglied, die Musik, dann nicht mehr so stark
genau.
war.
Ja, das war auch weg, sicher. Ja. Aber wir sind heute gute Freunde, also das ist alles bestens.
Sie werden häufig in diese Schublade Schlagerstar gesteckt, aber eigentlich gehört Ihre Leidenschaft dem Jazz und auch der Klassik. Was ist für Sie guter Jazz? Was ist für Sie gute Klassik?
Mit guten Musikern, die wissen, was sie tun, die gut ausgebildet sind und Talent. Entweder man hat ein großes Talent oder man hat es nicht. Aber eine Zeit lang war das ja so, dass hier in Deutschland, da hat jeder Schallplatten gemacht. Also ob die Fußballstars waren oder was. Und die armen Teufel konnten gar nicht singen, aber die wurden dazu gezwungen. Sowas lehne ich ab.
Ja, da ging es dann häufig um das schnelle Geld,
ja,
was man machen wollte.
Natürlich, ja.
Sie waren lange Jahre auch mit dem SDR-Tanzorchester unterwegs. Erwin Lehn galt als sehr, sehr streng.
Ja.
Wie sind Sie da zurechtgekommen in so einer Phase?
Also ich bin mit ihm selbst sehr gut zurechtgekommen, aber er war sehr streng mit seinen Musikern. Und die Familie Lehn, das waren ja quasi wie meine Verwandte. Die Tochter von Erwin ist meine Patentochter. Und ich habe immer bei Lehns gewohnt, wo ich hier war. Ich habe sehr viel mit Erwin Lehn hier in Stuttgart gemacht. Also meine wichtigsten deutschen Sender, das waren Stuttgart und in Baden-Baden, habe ich, da war der Produzent Helmut Reinhardt, der ließ mich einfach singen, was ich wollte. Da habe ich viel auf Englisch gesungen. Ich habe da eine wunderbare Aufnahme von dem Lied Alfie von Burt Bacharach. Darauf bin ich heute noch stolz. Von Dieter Reit arrangiert. Dieter Reit hat auch diese Volkslieder arrangiert. Und der wohnt ja auch in Stuttgart.
Wobei es ja auch viel Kritik damals an den Produzenten gab, denn es waren häufig Produzenten in Rundfunkhäusern und die haben dann die Songs produziert und gleichzeitig die Tantiemen kassiert. Haben Sie auch über so etwas gesprochen?
Nee. Also nee, davon weiß ich nichts.
Zum Beispiel Kurt Fels, bei ihm war es so, beim NWDR. Mhm. Und ich glaube, der hat 31 Songs für Sie alleine gemacht. Der Spiegel hat mal recherchiert, dass 1796 Sendungen in einem Jahr von ihm gesendet wurden. Also so im 5-Minuten-Takt kamen seine Songs auf dem Sender.
Ja. Fels, da fällt mir was ein. Ich war auf Polydor. Und er sollte mein Produzent sein. Und da sollte ich ein Lied singen, das hieß, da muss mal ein Mann ran. Und das konnte ich nicht singen. Ich fand, das war ein bisschen anrüchig. Und ich wusste, dass ich junge Fans habe, junge Mädchen. Und ich konnte das nicht singen.
Konnten Sie sich weigern?
Und ich habe mich geweigert. Und da sagte er, ja, gnädige Frau, Sie müssen nicht singen. Und ich müsste anderthalb Jahre nichts mehr singen.
Also mit Druck hat es probiert.
Ja. Ja.
Diese schlechten Erfahrungen gehören wahrscheinlich gerade auch in dieser Branche dazu. Das ist ein Thema, was man jetzt vielfach offen diskutiert.
Ich weiß.
Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, ich war natürlich traurig. Ich habe noch zwei Aufnahmen gemacht, weil das im Vertrag stand, aber die kamen nie raus.
Also Sie sind Opfer davon geworden, dass Sie gesagt haben, ich weigere mich.
Ja, genau. Das ist wahr.
Gab es Unterstützer? Konnten Sie sich an Menschen wenden und sagen, hier wird so mit mir umgegangen?
Nein, habe ich mich wahrscheinlich nicht getraut.
Wie würden Sie heute damit umgehen?
Ganz anders. Erwachsene.
Ja, aber das ist vielfach das Problem, dass es natürlich Menschen in einer Lebensphase trifft, wo die Erfahrung noch nicht da ist,
natürlich,
sich zu wehren.
Natürlich, da ist es wichtig, jemanden zu haben, der einem helfen kann.
So jemanden haben Sie offensichtlich damals nicht gehabt?
Habe ich nicht gehabt, nee.
Haben Sie sich auch mal allein gelassen gefühlt?
Nee, habe ich nicht. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, alleine zu sein. Und das trifft wohl auch zu in solchen Situationen.
Was konnte sie dann auffangen, wenn sie so etwas erlebt haben? Das macht ja wütend.
Ich habe wahrscheinlich meine Wut geschluckt. Ich weiß es nicht. Kann sein.
Wir gehen auf Zeitreise. Wir gehen jetzt in schwedische Volksparks und Sie sind Produzentin einer Bühnenshow. Was war Ihnen da ganz besonders wichtig?
Na, ich wollte immer so eine richtige Bühnenshow machen, was vorbereitet ist, und hatte eine eigene Band, und ich hatte den amerikanischen Choreografen Gene Reed, der noch in München lebt, der war dabei. Er hat mit mir kleine Tanzschritte einstudiert, und er hat auf Schwedisch gesungen, ohne zu wissen, wovon er sang. Und vier Jazzmusiker. Und wir waren jeden Abend an zwei Plätze. Das war ziemlich
anstrengend,
ja.
Sie haben nicht nur auf Schwedisch und Deutsch gesungen, sondern auch auf Französisch und Englisch, sind in der Welt rumgekommen. Wenn Sie jetzt diese Musikbranche betrachten, gerade auch das Globale, was Sie mitbekommen haben, inwiefern unterscheidet die sich in den einzelnen Ländern, oder ist es am Ende überall das Gleiche?
Heutzutage glaube ich, es ist überall das Gleiche. In Schweden, also damals hat man nicht gerne gesehen, wenn man auf Englisch gesungen hat. Aber in Schweden, also da spricht auch jeder Mensch Englisch. Also das gibt es nicht mehr, auch in Deutschland nicht. Das ist okay, auch auf Englisch zu singen.
Wie verfolgen Sie das dann heute, beispielsweise so einen Song Contest?
Das letzte Mal habe ich es mir gar nicht angeguckt, weil es ist kein Song Contest mehr. Das ist Zirkus.
Was würden Sie sich wünschen für die Musikbranche?
Mehr Ehrlichkeit in dem, was man macht. Also ich finde, es kommt nicht drauf an, dass, wenn man singt, dass jemand rumhupft da hinten, sondern wenn jemand da einfach dasteht und gut singt und ein gutes Lied hat. Ich habe eine Fernsehsendung gesehen von Barbara Streisand, hat sie zu Hause in ihrem Garten gemacht. Da hat sie dieses wunderbare Lied Sending the Clowns gesungen. Da war die Kamera durch das ganze Lied nur auf ihr Gesicht. Da geschah sonst nichts, und das war so fantastisch. Aber dazu hat man nicht den Mut mehr. Ich weiß nicht, was das ist.
Aber vielleicht ist das eine aufkommende Sehnsucht, gerade in der Reizüberflutung, die es natürlich auch gibt, so wie es damals zu Kriegszeiten eine Sehnsucht gab, vielleicht nach einer heilen Welt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einmal sich total ändert.
Sie sind ja mit vielen Größen auch aus dem Showgeschäft befreundet. Und Bill Ramsey hat gesagt, Sie haben ihn im Grunde geholt für seine erste Tour. Die hatte mit Ihnen und mit Katharina Valente gemeinsam gemacht.
Ja,
Sie auch immer ein Auge auf Talente, um sie auch zu fördern in einem Musikbusiness?
Damals nicht bewusst. Ich fand Bill sehr, sehr gut. Und da habe ich meine Agentur gebeten, bitte nimm ihn mit auf der Tournee, der ist gut. Aber heute, ja, stimmt. Also wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin, da tritt eine Stiftung in Kraft, diese Alleinerbe, und das ist zur Unterstützung von Musikern in Jazz und Klassik.
Was geben Sie denn als Mensch mit so einer großen, umfangreichen Erfahrung, was geben Sie jungen Künstlern mit auf den Weg?
Den Beruf lernen vor allem.
Handwerk.
Handwerk lernen, ja. Das ist, man muss Gesangsunterricht nehmen, das machen aber viele, viel mehr als früher.
Gibt es so einen guten Tipp, den Sie mal bekommen haben, wo Sie sagen, ja, den gebe ich gerne weiter?
Nee, ich glaube nicht. Da hat mir niemand einen Tipp gegeben.
Vielleicht, weil Sie so gut auf Ihre Intuition gehört haben.
Ja, meine Intuition hat mir immer alles gesagt, was ich zu tun habe.
Okay, dann kann das vielleicht ein Tipp sein, auf die Intuition zu hören. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Bibi Jones.
Ich war gerne hier, Dankeschön.
Eins gehört.